Willkommen beim Betreut Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Ihr Blick hinter die Kulissen der rechtlichen Betreuung. Von und mit Roy Lippert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut Podcasts. Schön, dass du diese Woche auch wieder zuschaltest und vielleicht so viel schon vorab. Es ist die letzte Folge vor der kleinen Sommerpause, die wir machen. Es ist heute der 24.07. An diesem Tag geht, also 2026, da geht diese Folge online und es wird eine kleine Pause geben. Doch bevor ich jetzt mit dem Thema beginne, habe ich noch ein, zwei Sachen, die vielleicht für dich auch interessant sein können, die über die Sommerpause schon hinausblicken. Das erste wäre ein Seminar, was ich zusammen mit dem Rechtsanwalt Jochen Winter anbiete. Ich hatte das schon mal in anderen Medien, also im Campus oder auch bei Instagram gezeigt. Es gibt einen neuen Bereich, den Seminarbereich von Betreut, und dort kann man nun auch Seminare buchen, nicht nur mit mir, sondern auch mit anderen Experten, die im Rahmen der rechtlichen Betreuung Themen behandeln, die aus meiner Sicht wichtig sind, beziehungsweise wo ich auch sehr sicher bin, dass ihr da einige Informationen mitnehmt. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Erstes Seminar, was wir anbieten werden, ist zum Thema Unterbringung. Der Kollege Winter ist da sehr firm. Also allein 700 Verfahrenspflegschaften, die er geführt hat, und die meisten im Rahmen der Unterbringung, sprechen da aus meiner Sicht schon eine eigene Sprache. Also wer sich mit diesem Thema auseinandersetzen möchte, dem so sei dieses Seminar einfach nahegelegt. Wer jetzt Interesse hat, alle Informationen gibt es nochmal unter unterbringung.betreut.de. Also ich wiederhole nochmal unterbringung.betreut.de. Da gibt es noch ein paar Informationen über den Dozenten, was das Ganze kostet, wann es stattfindet. Also das Ganze ist dann im Oktober, soweit kann ich schon sagen. Schaut einfach drauf. Wie gesagt, Plätze sind aktuell sehr begrenzt. Da wieder erwarten doch ein großer Run auf das Seminar stattgefunden hat und sind jetzt nur noch ein paar Restplätze zur Verfügung. Also da braucht man nicht mal künstlich verknappen, sondern das ist einfach so. Freut mich sehr, auch für Jochen, der das Ganze sehr gut macht, und ich mich selbst auch schon drauf freue auf diesen Termin. Das ist das eine. Ansonsten gibt es, wie gesagt, jetzt eine kurze Pause. Das Ganze wird bis zum 19.08.26 wird es keinen Podcast geben, aber wir haben jetzt über 250 Folgen. Also wer da im Prinzip nicht weiß, was er dann tagsüber machen soll, der kann natürlich noch einfach von vorne anfangen und sich die Sachen anhören. Aber, und soweit kann ich es jetzt schon spoilern, es wird ab am 19.08. eine neue Rubrik geben. Ja. Wie ihr mitbekommen habt, gab es jetzt immer 14-tägig nur diese Podcasts. Das wird sich jetzt wieder ändern, und zwar wird der Betreut-Podcast wieder wöchentlich erscheinen. Allerdings alle 14 Tage mit Unterstützung. Und zwar mit dem eben benannten Jochen Winter. Jochen und ich, wir kennen uns aus dem Stammtisch und haben uns dort auch so an der einen oder anderen Stelle, nicht bekriegt, aber haben dann doch unterschiedliche Ansätze auf die Betreuung gehabt. Und das war immer sehr, sehr spannend und auch sehr, sehr unterhaltsam, als auch sehr lehrreich für alle Teilnehmer. Also das wurde mir jedenfalls zurückgemeldet. Und aus diesem kollegialen Miteinander ist jetzt die Idee von Lippert gegen, also Lippert versus Winter entstanden. Das heißt, wir werden uns alle 14 Tage battlen und zu einem Thema beziehungsweise zu verschiedenen Themen. Und da könnt ihr dann einfach zuhören. Die Folgen werden, das kann ich jetzt schon sagen, da die erste Folge schon direkt abgedreht ist, auch länger als normal sein, aber auf jeden Fall aus meiner Sicht unterhaltsam und informativ. Also ein Blick halt aus verschiedenen Blickwinkeln auf ein Thema von Jochen und mir, Und damit ihr jetzt vielleicht auch schon vor der Sommerpause euch freuen könnt auf nach der Sommerpause, hier ein kurzer Ausschnitt aus der ersten Folge. Warum sollte man Betreuer werden? Also jemand, der jetzt hört und der jetzt ganz neu angefangen hat und jetzt in Folge 257 das erste Mal auf diesen Podcast stößt und jetzt Jochen Winter zu Gast ist und der sagt, warum soll ich mir diesen Job ans Bein binden?
Ehrlicherweise, weil es total schön ist, aus der Betreuung entlassen zu werden. Das klingt, ich wusste, du lachst, das klingt erstmal komisch, aber ja. Ich habe 2022 meine ersten Betreuungen bekommen und ich habe in den Zeiten danach immer wieder Betreute nicht durch Tod oder durch Betreuerwechsel verloren, sondern es kam so, ich glaube, 4-5 Mal dazu, dass die Betreuung aufgehoben werden konnte, weil da jemand ursprünglich ein Problem hatte, bei dem ich helfen konnte oder eine Vielzahl an Problemen. Und weil dieser Mensch es geschafft hat, mit einem Teil sicherlich dank meiner Unterstützung, mit seinen Alltagsproblemen einfach wieder zurechtzukommen. Da war dann die Aufhebungsreife gegeben. Und das mit zu begleiten, zu sehen, da ist jemand, der kann sich nicht selbst helfen, so wenig, dass der Staat eingreift, dass der Staat sagt, da setzen wir jetzt jemanden hin, der darf dann für dich entscheiden. Und dann ändert sich der Gesundheitszustand, ändert sich die Einsichtsfähigkeit oder was auch immer, diese Voraussetzungen entfallen. Das ist einfach ein unfassbar schöner Moment. Und diesen Weg dann einmal bis zum Ende zu gehen, nicht wie sonst als Anwalt einen Fall zu sehen und dann löst man vielleicht einen Streit irgendwie gerichtlich auf, weiß aber, die streiten jetzt innerhalb der Familie noch 10 Jahre weiter. Da hat man dieses Erfolgserlebnis nicht. Kurzzeitige Siege oder tatsächlich ein Problem gelöst. Und dieses Problem lösen, das macht eigentlich für mich bei der Betreuung allgemein am meisten Spaß.
Da gehe ich mit, genau. Also das, ja, wenn ich überlege, von den Aufhebungen oder wenn es wenigstens auch teilweise ist, ja, dass man so sagen kann, da sind Bereiche, da können die Leute sich wieder selber drum kümmern. Aber wenn du das so sagst, ist was dran, also vor allem Schuldenregulierung, ja, was man ja teilweise nicht alleine macht, aber wenn man dann doch sich daran setzt und merkt, man übernimmt den mit 5.000 Euro minus und ist dann irgendwie nach 6, 7 Jahren einfach auch mit einem positiven Salär auf dem Konto, weil man einfach gut gewirtschaftet hat und kann Wünsche erfüllen. Das stimmt. Also das ist denn schon toll. Und es entwickeln sich ja auch immer Beziehungen. Das darf man an der Stelle auch nicht vergessen, wenn man so lange miteinander zu tun hat und vor allem auch teilweise ja, ich bezeichne jetzt mal die finanziellen Mittel oder finanziellen Sachen als sehr intime Sachen, also mit in den intimsten Sachen, die jemand hat, denn auch zugegen war. Denn dann entwickelt sich da einfach auch einen Kontakt, also Freundschaften nicht, aber dass man wirklich dann sagt, dass man quasi mit Familienmitglied werden kann und guter Ratgeber, ja, das stimmt. Also das ist dann schon, ja, das stimmt.
Das waren Sie also die ersten Eindrücke aus unserem neuen Format Lippert gegen Winter. Wie gesagt, ab 19.8. alle 14 Tage zu verschiedenen Themen der rechtlichen Betreuung. Ja, damit kommen wir doch allerdings zu dem, weshalb ihr eigentlich diesen Podcast hört, und zwar zu unserem heutigen Thema. Das heutige Thema hat sich auch ja aus einem Fall heraus entwickelt und den möchte ich vielleicht erstmal ja zum Beginn so ein bisschen einführen. Der Sachverhalt, also damit ihr so ein bisschen einen roten Faden kriegt, war folgender. Ja, eine betreute Person, also die nennen wir jetzt einfach mal die betreute Person, ist verheiratet und hat mit ihrem Ehemann einen gemeinsamen Sohn. Dieser Ehemann verstirbt. Es gibt eine gemeinsame Wohnung, die aber seit einiger Zeit nicht mehr bewohnt wird, weil die Betreute nämlich in einem Pflegeheim lebt. Und jetzt ist es so, dass diese Wohnung aufgelöst und gekündigt werden soll. Ja. Klingt an sich erstmal nach einer reinen Verwaltungsaufgabe, ist es aber nicht, wenn man sich das Ganze genauer mal anguckt. Also je näher man da reinguckt, desto eher wird das Ganze zu einer Büchse der Pandora. Ja. Und wir gucken uns das jetzt ganz mal an. Also es gibt halt da verschiedene Bereiche, die wir uns ansehen müssen. Das eine ist die mietrechtliche Klärung, betreuungsgerichtliche Genehmigungspflicht und dann geht es noch um die tatsächliche Wohnungsauflösung und ja, dann auch noch Kosten- und Sozialrechtsfragen. Aber steigen wir mal mit dem ersten Schritt ein
Und das ist also ein bisschen mit die spannendste Frage. Und hier sollte es auf jeden Fall bei dem einen oder anderen vielleicht ein Hallo-Wach-Erlebnis geben, denn wer ist nun eigentlich Mieter dieser Wohnung? Ja, das ist das, was man sich jetzt stellen muss. Und da sind zwei Konstellationen jetzt denkbar. Entweder war die Betreute von Anfang an Mitmieterin. Ja, also das ist dieser Fall, den ich konstruiere, ist halt für euch, dass ihr euch jetzt, wenn ihr diesen Fall habt, auch dann direkt wisst, an welcher Stelle ihr abbiegen müsst. Oder vielleicht einfach euch den Podcast merkt und sagt, da hat der Lippert auch mal drüber gesprochen und dann höre ich da nochmal rein. Also in dem einen Fall ist es so, dass die Betreute von Anfang an Mitmieterin ist. Dann besteht das Mietverhältnis nach dem Tod des Ehemanns ohnehin mit ihr fort. Und zwar, das regelt sich in, na, wer weiß es? Genau, Paragraph 563a BGB. Oder, und das ist meistens dann der häufige Fall, dass nur der verstorbene Ehemann drin stand und die Ehefrau nicht. Und bei diesem Fall, da wird es dann etwas kniffliger. Denn hier greift Paragraph 563, ja, also eine halbe Oktave davor. Die Fortschrift, die wir dann nutzen müssen, ist nämlich genau für die Fortsetzung von Mietverhältnissen bei Tod des Mieters gedacht. Was steht da jetzt nun drin? Im Absatz 1 ist geregelt, wenn ein Ehegatte mit dem Mieter eines gemeinsamen Haushalts geführt hat, also wenn ein Ehegatte mit dem Mieter einen gemeinsamen Haushalt geführt hat, tritt er beim Tod des Mieters Kraftgesetzes in das Mietverhältnis ein. Kraftgesetzes heißt in dem Fall automatisch, ohne dass irgendjemand irgendetwas erklären muss. Die Betreute wird also, wenn man es rechtlich sieht, von einem Moment auf den anderen Selbstmieterin. Einfach, weil sie mit ihrem Mann zusammen in dieser Wohnung gelebt hat, bevor sie ins Pflegeheim gezogen ist. Das übersieht man meistens in der Praxis als erstes. Da denkt man dann, man müsse als Betreuer erst einen Mietvertrag übernehmen oder irgendwie aktiv werden. Nee, der Eintritt, das passiert dann laut Gesetz. Jetzt kommt aber der entscheidende zweite Schritt. Und das ist 563 BGB. Der Ehegatte kann nämlich diesen Eintritt auch ablehnen. Und das muss innerhalb eines Monats nach Kenntnis vom Tod erklärt werden. Und zwar dem Vermieter gegenüber. Muss man einfach an der Stelle wissen. Lehnt er das ab, gilt der Eintritt als nicht erfolgt und das Mietverhältnis gilt dann rückwirkend so, als sei die Betreute nie Mieterin geworden. Warum ist das für unseren Fall so wichtig? Weil die Betreute die Wohnung ohnehin nicht mehr bewohnen wird. Wenn ihr als Betreuer den Eintritt, also wenn du, also du als Betreuer den Eintritt nicht ablehnst, ja, wird die Betreute Mieterin einer Wohnung, die sie nie wieder betreten wird, und das mit allen Konsequenzen. Also sie müsste dann selbst kündigen, sie haftet für die Miete bis zur wirksamen Beendigung, sie haftet für Rückbau, Renovierungspflichten. Ja, das ist alles dann in diesem Fall zu erledigen. Wird allerdings fristgerecht abgelehnt, dann gilt 564 BGB. Ja, das Mietverhältnis wird in diesem Fall mit den Erben des Mieters fortgesetzt. Und zwar mit der Möglichkeit einer außerordentlichen Kündigung mit gesetzlicher Frist. Praktisch heißt das also, die Verantwortung wandert von der Betreuten weg hin zur Erbengemeinschaft. Also im Beispiel zur Betreuten und dem Sohn gemeinsam als Erben. Aber eben nicht mehr in die Betreute persönlich als Mieterin, sondern an den Nachlass. Ja, jetzt kann man sagen, das ist ein bisschen kleinkariert, aber das hat natürlich rechtlich unterschiedliche Auswirkungen. Weil das ist eine Weichenstellung, die muss man auch tun innerhalb eines Monats. Deswegen direkt nach Kenntnis vom Tod prüfen, ob ein Eintritt vorliegt und dann bewusst entscheiden, mache ich das Ganze oder lasse ich das. Die Einmonatsfrist läuft unabhängig davon, ob sich gerade jemand um die anderen Sachen kümmert oder nicht. Ja, also die darf man einfach nicht verpassen. Gut, jetzt nehmen wir mal an, also wir entscheiden uns aus welchen Gründen auch immer gegen die Ablehnung. Oder die Betreute war ohnehin schon Mietmieterin nach 563a. Dann muss gekündigt werden. Und hier gibt es zwei Wege. Entweder die ordentliche Kündigung nach 573c mit dem regulären Fristen je nach Mietdauer oder das Sonderkündigungsrecht aus 563 Absatz 4, weil das gibt es nämlich dort auch. Ein außerordentliches Kündigungsrecht. Wie gesagt, innerhalb eines Monats nach Kenntnis vom Tod, ist das mit der Wirkung zum Ablauf des übernächsten Monats möglich. Also es ist regelmäßig auch der schnellere Weg. Für dich ist wichtig nur, eine Kündigung, die ich als Betreuer ausspreche, ist eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung. Das bedeutet, sie muss in dem Moment wirksam sein, in dem sie beim Vermieter ankommt. Und damit sind wir dann schon direkt beim nächsten Thema. Ja, das Thema bedeutet nämlich, eine Kündigung ist nicht einfach so möglich. Es gibt eine Schutzvorschrift, die das regelt, dass das Gericht oder das Betreuungsgericht dementsprechend zustimmen muss oder es genehmigen muss, wenn ein Wohnraum gekündigt wird. 1833 schützt den vom Betreuten selbst genutzten Wohnraum. Ja, da die Grundidee ist, es soll nicht der Betreuer eigenmächtig dann die Existenzgrundlage einer Wohnung entziehen. Ja, gibt es auch Mietaufhebungsverträge und das ganze Thema lassen weg. Im Kern ist es so, dass wenn eine Wohnung gekündigt wird, dann bedarf es einer Genehmigung. Jetzt kommt aber die entscheidende Besonderheit in unserem Fall. Die Vorschrift greift nur, wenn es sich um einen vom Betreuten selbst genutzten Wohnraum handelt. Und genau das ist hier fraglich, denn die Betreute lebt bereits dauerhaft im Pflegeheim. Das heißt, die Wohnung wird nicht mehr bewohnt. Und da ist jetzt natürlich die Frage, und jetzt kann man diskutieren nach ganz überwiegender Auffassung, besteht die Genehmigungspflicht dann nicht, wenn die Wohnung von vornherein nicht mehr den eigenen Wohnzwecken des Betreuten dient? Das Landgericht Münster, ja, hat das schon jahrelang entschieden gehabt. Es gab jetzt natürlich eine Änderung der Gesetzesnormen, allerdings ist die Grundidee dahinter gleich. Weil es geht um Schutz, dass eine Wohnung dann behalten werden soll. Das heißt, wenn der Heimaufenthalt tatsächlich dauerhaft und nicht nur vorübergehend ist, also jetzt keine Kurzzeitpflege und auch kein befristeter Aufenthalt, dann spricht viel dafür, dass die eigentliche Genehmigungspflicht für die Kündigung entfällt, weil die Wohnung schlicht nicht mehr der Lebensmittelpunkt der Betreuten ist. Anders verhält es sich natürlich, wenn die Person noch drin wohnt und dann natürlich ausziehen will, dann ist das natürlich eine andere Konstellation. Daher, ja, also das ist jetzt sehr dezidiert, das ist jetzt rechtlich sehr klar, also formuliert meinerseits. Vorsichtshalber würde ich euch für die Praxis allerdings raten, selbst wenn die materielle Genehmigungspflicht, ja, hier in diesem Fall mit guten Argumenten verneint werden kann, dann sollte man trotzdem bei den möglichen Zweifeln, die da noch bestehen, ja, vorsorglich das Gericht mit einbinden und entweder die Anzeige förmlich erstatten oder gleich einen Antrag auf Genehmigung bzw. gerichtlicher Betätigung stellen. Ja, also der Grund ist einfach. Also wenn man die Kündigung ausspricht ohne die erforderliche Genehmigung, ist sie unwirksam. Ja, und das auch mit allen Konsequenzen. Also fortlaufende Mieten, Haftungsrisiko, gegenüber den Nachlass und so weiter und so weiter. Das heißt, wenn du dann den Antrag auf jeden Fall stellst, dann bist du da auf der sicheren Seite. Was müsste denn vom Gericht kommen? Es müsste eine Ablehnung oder beziehungsweise eine Unzuständigkeitserklärung des Gerichtes erfolgen, dass sie sagen, es bedarf gar keiner Genehmigung in diesem Fall. Und dann bist du natürlich da an der Stelle auch fein raus. Aber die sollte relativ zeitnah funktionieren, weil wir haben ja diese Frist, wie wir oben auch gesagt haben. Und auch ein Punkt, den man hier nicht vergessen darf, bevor überhaupt gehandelt werden oder gehandelt wird, muss natürlich auch der Aufgabenkreis stimmen. Also 1833 setzt voraus, dass der Betreuer für Wohnungsangelegenheiten bestellt ist. Und dieser Aufgabenkreis, wenn der nicht übertragen ist, dann muss es hier erstmal eine Erweiterung geben, dass beim Betreuungsgericht gemacht wird. Das würde ich dann in einem Schreiben alles mit eintragen. Ja, also eine einfache Konstellation am Anfang entpuppt sich jetzt als, wie gesagt, die Büchse der Pandora. Jedenfalls, als ich mich hiermit vorbereitet habe, ging es mir ähnlich. Dann sind wir allerdings bei dem nächsten Schritt. Wir haben jetzt quasi uns das Mietrecht angeguckt, wir haben uns jetzt auch das Betreuungsrecht angeguckt und jetzt kommen wir halt zu der tatsächlichen Wohnungsauflösung. Ja. Hier ist jetzt erstmal der erste Schritt der Trennung der Vermögensmassen vorzunehmen. Mit dem Tod des Ehemanns ist eine Erbengemeinschaft entstanden, also zwischen der Betreuten und dem gemeinsamen Sohn. Alles, was in der Wohnung am persönlichen Eigentum des Verstorbenen steht, fällt dann in den Nachlass und gehört damit beiden zusammen. Ja, zusammen. Die Verwaltung eines Nachlasses, ja, kann nur gemeinsam erfolgen. Es gibt nicht, dass man sagt, der eine, dem einen gehört das, dem anderen gehört das. Nein, es ist gemeinsam, also mitgehangen, mitgefangen an der Stelle. Praktisch bedeutet das, ich als Betreuer darf nicht dann eigenmächtig die Sachen entsorgen oder verwerten lassen. Ja, dafür brauche ich immer das Einverständnis des Sohnes als Miterben. Anders sieht es allerdings bei Gegenständen aus, die im Alleineigentum der Betreuten entstehen. Ja, das kann natürlich auch sein, dass wenn die einen gemeinsamen Hausstand hatten, dann ist erstmal zu gucken, was gehörte ihr eigentlich alleine und ist dann auszusondern. Deshalb, das ist in diesem Fall wichtig, vor Beginn der eigentlichen Räumung saubere Abgrenzung und, was ich immer wieder sage, Dokumentation. Was gehört wem? Wertgegenstände, Schmuck, Bargeld. Ja, einfach eine Übersicht machen, eine Liste erfassen, was wem an der Stelle gehört oder was aus der Sicht des Betreuten oder der Betreuten dem gehört. Also bevor hier irgendwas wegbewegt wird. Im nächsten Schritt geht es denn darum, dass geguckt wird, also dass man natürlich eine Korrespondenz auch mit dem Sohn aufnimmt. Ja, das heißt, welche Gegenstände möchte er selbst übernehmen? Was soll entsorgt werden oder verwertet werden? Also hier muss man sich einfach zusammensetzen und man muss einen Konsens finden. Kurze schriftliche Abstimmung zur Entrümpelung und natürlich muss man sich dann auch da über die Kosten dann unterhalten. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Schützt an der Stelle vor späteren Streitigkeiten, wenn man sich einig ist, wie man das Ganze löst. Und erst dann, wenn man das Ganze hat, dann beauftragt dann erst die Dritten, also meistens eine Entrümpelungsfirma oder ja was Ähnliches, oder man macht es selbst und einigt sich darauf, dass es weggeht. Aber erst danach, erst wenn das alles, was ich gerade gesagt hatte, erledigt ist, ja, dann kommt erst dieser Schritt. Und dann haben wir nämlich den Abschluss. Also beziehungsweise dann haben wir nämlich den Punkt, dass wir uns um die Kosten kümmern müssen. Schauen wir zuerst auf die Renovierungs- und Übergabepflichten. Ja, hier kommt jetzt darauf an, ob man nach 563 Absatz 3 sich entschieden hat, dass die Person, also Betreute persönlich als fortgesetzte Mieterin dort eingreift. Ja, es sind auf jeden Fall die Kosten, die jetzt hier erstmal anfallen. Ja, die werden dann dementsprechend auch aufgeteilt. Sind auch die Kosten der Räumung selbst, die Entrümpelung und Endreinigung, das sind Nachlasskosten, ja, 1967 und damit von der Erbengemeinschaft anteilig zu tragen. Übernimmt die Betreute zunächst die Kosten, dann kann sie natürlich aber einen internen Ausgleich dann verlangen von dem Sohn. Sollte man sich auf jeden Fall schriftlich geben lassen. Viele Betreuungsfälle und das ist meistens so, wenn jemand schon ins Heim gegangen ist und da noch eine Wohnung ist, gibt es noch eine sozialhilferechtliche Komponente. Ja, wenn die Betreute nämlich Leistungen wie Hilfe zur Pflege nach dem SGB 12 oder Grundsicherung bezieht, dann muss der Erbanfall dann auch dem Sozialhilfeträger unverzüglich mitgeteilt werden, weil es sich natürlich dann um einen möglichen Vermögenszuwachs handelt, der dann hier im Raum steht. Ja, und dann gibt es möglicherweise denn den Zugriff auf das Erbanteil 102 SGB 12, da lässt sich das dann auch nochmal dann nachlesen. Also da geht es um Überleitungsvorschriften. Ein Punkt, und das ist bei vielen Kolleginnen und Kollegen vielleicht nicht so bekannt, während des laufenden Kündigungs- bzw. Genehmigungsverfahrens trägt nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts regelmäßig der Sozialhilfeträger die währenddessen anfallenden Mieten der nicht mehr genutzten Wohnung. Ja, das sind sogenannte besondere Belastungen, die dem Hilfefall geschuldet sind. Das heißt, man muss diese Mietkosten nicht zwangsläufig aus dem Vermögen der Betreuten begleichen, sondern kann und sollte einen entsprechenden Antrag also beim Sozialamt dann stellen, damit dann diese Kosten, also die Doppelmieten sozusagen dann übernommen werden. Und am Ende nicht zu vergessen, Schlussabrechnung mit dem Vermieter, Nebenkostenabrechnung, Kautionsrückzahlung, je nachdem, wie jetzt die Mietereigenschaft geklärt wurde, fließt das dann entweder in den Nachlass oder dann direkt an die Betreute. Und dann ist das eventuell mit offenen Mietrückständen zu verrechnen. Das heißt also, dieser einfache Fall, Frau im Heim, Mann stirbt in Wohnung, ist gar nicht so einfach, wie man sich das Ganze vorstellt. Das war so ein kleiner Ritt durch diesen Fall. Da könnte man jetzt natürlich links und rechts noch dann weitergehen. Falls es von eurer Seite auch noch spezielle Fragen gibt zu der Konstellation, könnt ihr mir die gerne stellen an e-mail@betreut.de, e-mail@betreut.de. Und dann mache ich vielleicht in den nächsten Folgen dann noch einen Anschluss dazu. Aber jetzt wünsche ich euch und mir erstmal ein paar ruhige Sommerwochen. Die werden nicht ganz untätig sein aus meiner, also bei mir, aber so die ein oder anderen Sonnenstrahlen werde ich mir in Spanien schon noch genehmigen. Und ja, freue mich auf jeden Fall dann, wenn wir uns am 19.8. dann wiederhören. Wer zwischenzeitlich, wie gesagt, nicht weiß, was er tun soll, dem ist der Campus Plus noch ans Herz gelegt. Da kann man dann auch für seine Weiterbildungs- oder seine Fortbildungs-Credits etwas tun, indem man einfach sich an die Minikurse hält. Ja, wer da Lust drauf hat, cp.betreut.de, einfach mal reinschauen. Das war's für diesen Monat. Bis zum 19.8. Ich freue mich, euch dann wieder zu hören. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Tschüss.